Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen auf der Leipziger Buchmesse. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Dressler Verlages hier bei einer Veranstaltung von Leipzig liest. Und zwar einer Lesung einer der bekanntesten deutschen Kinderbuchautorinnen. Begrüßen Sie mit Applaus bitte Sabine Ludwig. Ja, Sabine Ludwig ist vielen sicher ein Begriff. Entweder, ich habe schon von Lehrerinnen hier im Publikum gehört, dass sie schon eine Lesung bei sich an der Schule mit Sabine Ludwig hatten. Die Kinder oder auch Erwachsene kennen sicher das Buch Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Auch eine Kinoverfilmung, die Weihnachten 2015 sehr erfolgreich im Kino gelaufen ist mit über 1 Million Zuschauer. Und Sabine Ludwig hat das Buch dazu geschrieben. Da hast du sicher auch noch was dazu zu sagen. Ja, oder die Miss Braidwhistle-Reihe, sehr erfolgreiche Schulgeschichten, auch Geschichten von Sabine Ludwig. Und das Tolle ist, dass sie nicht nur gerne Geschichten erfindet, sondern besonders gerne aus ihren Geschichten auch vorliest. Und das ist einfach immer ein großes Vergnügen, da dabei zu sein. Und ich wünsche Ihnen allen viel Spaß bei Sabine Ludwig und dem Fortsetzungsband Hilfe, mein Lehrer geht in die Luft.
Dankeschön. Danke, so jetzt, oh ja, ich vermute, man versteht mich. Ich verstehe mich jedenfalls selber etwas überlaut. Das ist nicht so schön, aber gut. Hilfe, mein Lehrer geht in die Luft. Das ist die Fortsetzung meines Buches, um Missverständnissen vorzubeugen. Denn wer das Buch Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft und den Film kennt, beides, leider nicht so oft der Fall, sehr unterschiedlich. Ist ja oft so, ne? Kennt man ja. Man liest ein Buch, geht ins Kino und denkt, huch, was ist denn das jetzt? Ging mir ähnlich und ich habe gedacht, okay, ich schreibe jetzt aber trotzdem mit meinen Figuren meine Fortsetzung. Nur ganz kurz zur Erinnerung, es geht um Felix, Felix vorn dran heißt der Ärmste mit Nachnamen. Da weiß man, was für blöde Witze gemacht werden. Felix hatte es im ersten Band geschafft, seine Mathelehrerin Frau Schmidt-Gössenwein auf 13,4 Zentimeter zu schrumpfen. Wie, das hat er lange nicht begriffen. Dann tauchte aber eine Katze auf und in dieser Katze steckte der Geist der bösen Hulda Stechbart, die an der Schule vor über 100 Jahren mal Lehrerin gewesen war und die ein Schüler aus lauter Verzweiflung verflucht hatte. Es gab dann am Ende des ersten Bandes ein Showdown auf dem Turm der Schule. Das ist ziemlich dramatisch abgelaufen. Die Katze hat Frau Schmidt-Gössenwein entführt, wollte sie fressen. Felix, der nicht schwindelfrei ist, wurde ohnmächtig. Dann tauchte auch noch Boss, die hässlichste Bulldogge der Welt, auf. Ja, doch nun ist ein halbes Jahr vergangen. Frau Schmidt-Gössenwein behauptet ja, das sei alles nie geschehen. Ich habe doch nicht in deinem Hamsterkäfig gesessen. Was erzählst du denn da? Felix hat sich am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium einigermaßen eingelebt. Er fühlt sich ganz wohl. Er wird auch nicht mehr so gemobbt wie früher. Die Jungs, allen voran Mario, lassen ihn halbwegs in Ruhe. Und mit Ella, neben der er sitzt, hat er sich ja sowieso immer gut verstanden. Doch eins hat sich leider nicht geändert. Felix ist immer noch nicht gut in Mathe. Sie haben gerade wieder eine Arbeit geschrieben und er hat kein gutes Gefühl, wahrscheinlich 5, eventuell sogar 6. Und damit rückt seine Versetzung in weite Ferne. Felix will nicht sitzen bleiben, na okay, wer will das schon? Aber er fühlt sich wohl in seiner Klasse. Und er hat noch einen Hoffnungsschimmer, Bio. In Bio ist er richtig gut. mit der Bio 1 wird das schon rausreißen. Und dann passieren seltsame Dinge. Ein fürchterliches Unwetter geht nieder, damit beginnt das Buch, und ein Blitz schlägt in die über 100-jährige Eiche auf dem Schulhof ein. Die Eiche wird gespalten und in der nächsten Nacht schmiert jemand etwas an die Mauer der Schule. Einen Fluch auf Latein. Keiner an dieser Schule kann Lateinisch. Und noch etwas passiert. Der Biolehrer kommt und sagt, Leute, tut mir leid, muss mit meinem Leistungskurs auf Exkursion, ihr kriegt für 2 Wochen einen neuen Lehrer und den werde ich euch jetzt vorstellen. Die Tür ging auf und Herr Klingbeil betrat den Raum. Natürlich standen wir alle auf und riefen, guten Morgen, Herr Direktor, setzt euch. Ich muss euch eine Mitteilung machen. Eine Kollegin hat ihren Generalschlüssel verloren. Ha, das war bestimmt die, die sich auch die Abi-Klausuren hat klauen lassen, flüsterte mir Ella zu. Wir kannten sie alle. Die junge Lehrerin, die immer so aussah, als würde sie zu Tode erschrecken, wenn sie einem Schüler begegnete. Aus Sicherheitsgründen müssen sämtliche Schlösser ausgetauscht werden. Bis dahin ist das Schulgebäude leider frei zugänglich. Ich möchte daher alle Schüler und Schülerinnen bitten, darauf zu achten, ob sich schulfremde Personen im Gebäude aufhalten und mir davon unverzüglich Mitteilung zu machen. Und was ist nachts? Rief Mario. Ich habe bereits mit Herrn Michalski, dem Hausmeister, abgesprochen, dass Boss nach Einbruch der Dunkelheit Wache halten wird. An dem traut sich keiner vorbei, sagte Robert. Mario nickte. Der macht Hackfleisch aus jedem. Ella sah mich an. Nur nicht aus dir. Was soll ich nachts in der Schule? Da liege ich doch lieber im Bett. Dann wird das mit den Graffiti hoffentlich auch eine einmalige Aktion gewesen sein, sagte Herr Klingbeil und streckte den Arm aus. Und nun möchte ich euch Dr. Witzel vorstellen. Jetzt erst sahen wir, dass hinter Klingbeil ein Mann gestanden hatte. Naja, eher ein Männchen. Als er nach vorn trat, hielt sich Ella schnell die Hand vor den Mund, um ein Lachen zu unterdrücken. Der Typ sah wirklich zu komisch aus. Er war klein und rund, wie eine Kugel auf 2 Beinen. Sein Kopf war ebenfalls rund und über dem rosa Schädel lagen wie angeklebt 3 Haarsträhnen, die er von den Ohren aus über seine Glatze gekämmt hatte. Ziemlich tiefer Scheitel, sagte ich zu Ella. Sie nickte. Dafür trägt er den Gürtel unter der Brust. Dr. Witzel trug nicht nur einen Gürtel, sondern auch Hosenträger. Er hatte seine Finger in die Träger eingehakt und wippte vor und zurück. Er erinnerte mich an diese Stehaufmännchen, die sich immer wieder aufrichten, egal wie oft man sie umwirft. Dr. Witzel wird Herrn Günther die nächsten 2 Wochen vertreten. Aber der ist doch uralt, sagte jemand. Klingbeil runzelte die Stirn, doch Dr. Witzel lächelte und sagte, du hast völlig recht, ich bin uralt, 62 um genau zu sein, aber hier oben ist noch alles bestens. Nun, dann will ich euch nicht länger vom Unterricht abhalten, sagte Herr Klingbeil und verließ den Raum. Witzel wuchtete sich auf den Lehrertisch. Als er endlich drauf saß und mit den kurzen Beinchen baumelte, schnaufte er wie eine Lokomotive. Lara meldete sich. Ich hab da mal eine Frage. Witzel fuhr sich über seine Haarsträhnen, um sich zu vergewissern, dass sie noch an seinem Kopf klebten. Nur zu, mein Fräulein. Wieso heißen Sie ein Doktor? Tja, entweder hat euer Direktor bei meiner Vorstellung gestottert, oder ich habe wirklich 2 Doktortitel und die besitze ich, in der Tat. Ich bin ein Doppeldoktor sozusagen. Wieder lachte er über seinen eigenen Witz. Doppelchen, murmelte Ella und schon hatte Witzel seinen Spitznamen. Witzel kletterte wieder vom Tisch, öffnete die Tafel, wobei er sich auf 10 Spitzen stellen musste. Dabei rutschten seine eh schon kurzen Hosenbeine hoch und man sah seine Strümpfe, blau-weiß geringelte Socken. war der Mann vielleicht gar kein Lehrer, sondern ein Clown, der sich gleich eine rote Nase aufsetzen und uns alle auslachen würde? Nein, er nahm ein Stück Kreide und schrieb Ökosystem Wald, Destruenten und Reduzenten. Dann drehte er sich um und ich musste mir das Lachen verbeißen, denn sein Jackett war von oben bis unten mit Kreide vollgeschmiert. Außerdem hatte sich eine der angeklebten Haarsträhnen selbstständig gemacht und baumelte wie eine Zündschnur über seinem Ohr. Ich hörte, wie Ella neben mir gluckste. Ihr ganzer Körper zitterte vor unterdrückten Kichern. Ich traute mich nicht, sie anzuschauen, sonst hätte ich garantiert einen Lachkrampf bekommen. Wie ich dem Klassenbuch entnommen habe, war der Wald das Thema der letzten Stunden, sagte Witzel, legte mit zwei Fingern die Zündschnur wieder an ihren Platz zurück und drückte sie sorgfältig fest. Möchte mir jemand den Unterschied zwischen Reduzenten und Destruenten erklären? Nun kicherte keiner mehr. Am nächsten Morgen hat jemand an die Mauer der Schule geschmiert, wieder was Lateinisches und auf Deutsch heißt es, kann man ja heute alles googeln, Klingbeil ist ein Idiot. Das gefällt dem Direktor natürlich nicht. Und er sagt so, wenn das nicht aufhört, wenn derjenige, der da nachts die Wände vollschmiert, sich nicht freiwillig stellt, werden ab sofort sämtliche außerschulischen Aktivitäten gestrichen. Keine Klassenfahrten, keine Ausflüge, nichts. Naja, Felix' Klasse ist ziemlich sauer, denn die haben eigentlich vor, eine Klassenfahrt zu machen demnächst und haben sich auch schon überlegt, die Jungs, wie sie die Mädchen ärgern können. Und Mario sagt, okay, dann müssen wir da selber ran. Wir müssen uns auf die Lauer legen und denjenigen, der da nachts die Wände vollschmiert, erwischen. Und du, Felix, du musst mit. Denn du bist der Einzige, aus dem Boss nicht Hackfleisch macht. Als ich zur Schule kam, standen Mario und Ella schon vor dem Tor. Wir trauen uns nicht rein, sagte Ella. Michalski hat wirklich Boss freigelassen. Und da sauste er auch schon um die Ecke auf uns zu und wollte gerade anfangen zu bellen. Da sagte ich, hey Boss, ich bin's, Felix, dein guter alter Felix. Boss schnüffelte an meiner Hand und fing an, mit seinem Schwanzstummel zu wackeln. Der Schulhof lag im Dunkeln. Nur die Straßenlaterne gab ein wenig Licht. Hinter dem Fenster von Michalskis Wohnzimmer flackerte es bläulich. Dann ging der Fernseher aus und Michalski wahrscheinlich ins Bett. Düster erhob sich der Turm in dem blau-schwarzen Himmel. Der Mond war nur eine schmale Sichel. »Ich habe eine Taschenlampe dabei«, flüsterte ich. »Wir auch«, sagte Mario. »Ich schlage vor, wir verteilen uns. Ella geht rüber zur Turnhalle, ich zum Eingang gegenüber und du, Felix, du postierst dich am Turm.« »Der Turm, ausgerechnet. Aber diesmal müsste ich ja glücklicherweise nicht rauf.« »Ja, und wie verständigen wir uns?«, fragte Ella. »Habt ihr eure Handys dabei?« Ich nickte. »Schaltet sie auf stumm und wer was bemerkt, ruft die anderen an.« Mario übernahm wie immer das Kommando. Und die Taschenlampen machen wir erst an, wenn wir den Täter erwischt haben. Ich ging an der Mauer entlang, bis ich zu der kleinen Tür kam, durch die man in den Turm gelangte. Ich konnte Mario und Ella nicht mehr erkennen und lehnte mich an die Wand. Boss war mir hinterhergekommen und sprang freudig an mir hoch. Als er versuchte, mir das Gesicht abzulecken, hätte ich beinahe laut aufgeschrien, konnte mich aber gerade noch beherrschen. Lass das, Boss. Pass lieber auf, ob einer kommt. Aber es kam keiner. Dafür vibrierte das Handy in meiner Hosentasche. Ach, endlich! Doch es war nur Ella, die mir simste, ich schlaf gleich ein. Ich auch, simste ich zurück und ließ mich neben Boss auf dem Boden nieder. Sein regelmäßiges Hecheln machte mich müde, mir fielen die Augen zu. Das Hecheln brach ab und dafür stieß Boss Töne aus, die ich so noch nie von ihm gehört hatte. Er jaulte. Verwirrt schlug ich die Augen auf. Boss stand mit eingezogenem Schwanzstummel neben mir und zitterte. Seine blutunterlaufenden Augen hatte er weit aufgerissen, als würde er etwas Grauenvolles erblicken. aber da war nichts. Wenn man von dem Geruch nach faulen Eiern mal absah, wahrscheinlich hatte Boss gepupst. Ich knipste die Taschenlampe an und sprang hoch. Was ich da im hellen Schein der Lampe sah, das konnte nicht sein. Auf der Wand des Turms, direkt neben mir, erschienen Buchstaben. Ein H, dann ein A, schließlich ein R und wieder ein A, gemalt von einem Pinsel. Aber es war niemand da, der den Pinsel hielt. Mit zitternden Fingern zog ich mein Handy raus und tippte auf Ella und Anruf. Schreiben konnte ich nichts. Ungerührt malte der Pinsel weiter Buchstaben an die Mauer. Wie war das möglich? Boss hatte sich in die Türnische gekauert. Unter seinem Hintern bildete sich eine Pfütze. Er hatte sich vor Angst in die Hose gemacht. Oh, das riecht mir so bestialisch, sagte eine Stimme. Ella, hat etwa jemand eine Stinkbombe? Sie brach ab. Ich hielt immer noch die Taschenlampe auf die Schrift gerichtet. Der Pinsel lag auf dem Boden. Jetzt erst sah ich, dass da ein Eimer mit Farbe stand. Wer war das? Flüsterte Ella. Ich weiß es nicht. Wie? Du weißt es nicht. Na, ich bin eingeschlafen, nur ganz kurz. Und plötzlich hat sich Boss so komisch benommen. Und dann habe ich gesehen, wie ein Pinsel die Buchstaben geschrieben hat. Harasuis, buchstabierte Ella. Dann leuchtete sie mir mit ihrer Taschenlampe ins Gesicht. Felix, du willst mir doch nicht erzählen, dass ein Pinsel sich selbstständig gemacht und was an die Wand geschrieben hat. Ein Pinsel, der Latein kann oder was immer das jetzt ist. Ich nickte erst, dann schüttelte ich den Kopf. Oder glaubst du etwa an Geister? Aber Boss hat auch total komisch reagiert. Der hatte richtig Schiss. Doch Boss hatte sich anscheinend ausgeschissen. Er kam bedrohlich knurrend auf Ella zu. Die machte einen Satz zurück. Der und Schiss von wegen. Die Einzige, die hier Schiss hat, bin ich. Hau ab, du blödes Vieh. Mario kam auf uns zu. Könnt ihr hier vielleicht noch lauter rumbrüllen, damit Michalski es auch ja hört? Hast ja recht. Aber es hat wieder jemand was an die Wand geschmiert, sagte Ella. Und Felix hat's verpennt. Das klang ja nun nicht gerade nett. Und trotzdem war ich Ella dankbar, dass sie nichts von dem Geisterpinsel erzählt hatte. Mario wäre ausgeflippt und morgen hätte die ganze Schule gewusst, dass ich Gespenster sehe. Er boxte mir in die Rippen. Mann, bist du eigentlich zu nichts zu gebrauchen? Boss anscheinend auch nicht, sagte Ella. Oder hast du ihn bellen hören? Nee, ich habe überhaupt nichts gehört. War ätzend öde, die ganze Aktion. Und gebracht hat sie auch nichts. Am nächsten Morgen steht da an der Schulmauer Harasuis und das heißt auf Deutsch Saustall. Da nennt jemand also die Schule einen Saustall. Herr Klingbeil tobt, holt die Polizei. Naja, was sollen die schon machen? Ne? Schreiben was auf, machen ein Foto. In der nächsten Stunde war Mathe. Hoffentlich bekamen wir die Arbeit nicht doch schon zurück. Schwungvoll wurde die Tür aufgerissen und Frau Schmidt-Gössenwein betrat den Raum. Sie knallte ihre Aktentasche auf den Tisch und sah ziemlich wütend aus. Wer war das? Wir nicht, sagte Mario. Wir sind doch nicht blöd und vermasseln uns die Klassenfahrt. Ich meine nicht die nächtlichen Schmierereien. Ich will wissen, wer die Arbeitshefte aus meinem Fach gestohlen hat. Ein Moment lang war es so ruhig, dass man nicht nur eine Stecknadel, nein, man hätte eine Feder zu Boden fallen hören können. Ella sah mich an und zog fragend die Augenbrauen hoch. Ich zuckte ratlos mit den Schultern. Ihr wisst ja, dass das Schulgebäude zurzeit nicht abgeschlossen werden kann, weil die Schlösser ausgetauscht werden. Auch das Lehrerzimmer ist frei zugänglich und es ist nicht, rief Robert, nicht solange Michalskis Kampfmaschine da frei rumläuft. Ich hatte auch geglaubt, dass es reicht, wenn der Hund das Schulgebäude bewacht, aber anscheinend war das ein Irrtum. Wie dem auch sei, gestern Nacht hat sich jemand Zugang zum Lehrerzimmer verschafft und die Klassenarbeiten gestohlen. Alle? Fragte Jasmin. Alle. Frau Schmidt-Gössenwein sah jeden einzelnen von uns prüfend an. Täuschte ich mich oder schaute sie mich länger an als die anderen? nur jemand aus dieser Klasse kann ein Interesse daran gehabt haben, dass die Arbeiten verschwinden. Also raus damit. Wer war's? Ich schon mal nicht, sagte Philipp. Ich hatte alle Aufgaben richtig. Das glaube ich gern, dass du es nicht warst. Wohl eher einer, der eine 5 oder schlechter zu befürchten hat. Mario drehte sich um und zeigte mir den Stinkefinger. Meine Lippen formten, ich war's nicht. Ella bückte sich, um ein Radiergummi aufzuheben, und anschließend rückte sie ihren Stuhl ein kleines Stückchen weiter von mir weg. Oder bildete ich mir das nur ein? Ich gebe demjenigen, der das getan hat, noch eine Chance, sagte Frau Schmidt-Gössenwein. Heute Abend findet meine Elternsprechstunde statt. Sie dauert bis 9 Uhr. Danach kann der oder die ins Lehrerzimmer kommen und mir die Arbeiten zurückgeben. Tja, Felix weiß genau, dass er die Arbeit nicht geklaut hat. Und er weiß auch, er muss mit Frau Schmidt-Gössenwein reden. Er muss ihr klarmachen, dass sie ihn verdächtigt und dass das gar nicht stimmt. Es war kurz nach 9, als ich über den Schulhof ging. Ein Elternpaar kam mir entgegen. Ich hörte, wie die Frau sich über Frau Schmidt-Gössenwein aufregte. Also diese Frau ist doch echt das Letzte. Hält Sophie Charlotte für überfordert. Und dabei ist sie hochbegabt. Hat ja keine Ahnung. Boss war nirgendwo zu sehen. An Elternsprechtagen darf er nicht raus. Und noch etwas war nicht zu sehen. Die Eiche, beziehungsweise die Reste davon. Wo der Baum gestanden hatte, war nun ein ziemlich tiefes Loch. Michalski hatte um die Grube herum Stangen in den Boden gesteckt und sie mit einem rot-weißen Flatterband verbunden. Davor stand ein Schild, Baustelle betreten, verboten. Drumherum lagen noch verstreut Äste und Rindenstückchen. In einem davon steckte etwas. Ich hob es auf. Ein Fetzchen Stoff. Grau mit einem dunklen Zickzackmuster. Irgendwie kam es mir bekannt vor. Aber woher? Natürlich! Aus diesem Stoff war das Kostüm gewesen, das Frau Schmidt-Gössenwein an dem Tag trug, an dem ich sie geschrumpft hatte. Und auch in der Nacht, in der wir mit der Katze Hulda auf dem Turm gewesen waren. Die Katze hatte Frau Schmidt-Gössenwein im Maul gehalten. Und das Fetzchen Stoff sah auch aus, als sei es von spitzen Zähnen abgebissen worden. Plötzlich überlief es mich eiskalt. Mir kam ein fürchterlicher Verdacht. Hatte ich das damals vielleicht doch nicht nur geträumt? Nun musste ich erst recht mit Frau Schmidt-Gössenwein sprechen. Die Tür zum Lehrerzimmer war geschlossen. Ich blieb einen Moment stehen und versuchte, ruhig zu werden. Mein Herz schlug wie verrückt in meiner Brust. Bevor ich anklopfen konnte, wurde die Tür aufgerissen und Frau Schmidt-Gössenwein stand vor mir. Sie sah mich an, irgendwie enttäuscht, wie mir schien. Ich hatte es mir fast gedacht. Wo sind die Hefte? Sie streckte die Hand aus. Nein, 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 das ist ein Missverständnis. Ich habe die Arbeit nicht geklaut. Hast du nicht? Wer war's dann? Sie zog die Tür hinter sich zu. Ich weiß es nicht. Felix, bist du etwa gekommen, mir zu sagen, dass du es nicht warst? Sie lief in dem typisch zackigen Gang den Flur entlang. Ich hatte Mühe, mit ihr Schritt zu halten. Nein, nein, ich wollte Ihnen was zeigen. Ich zog den Stofffetzen aus meiner Hosentasche und hielt ihn ihr unter die Nase. Sie nahm ihn und warf im Gehen einen kurzen Blick darauf. Was soll das sein? Erkennen Sie es nicht? Das ist ein Stück Stoff aus Ihrem Kostüm. Aus dem grauen Kostüm, das Sie anhatten, als wir auf dem Turm waren und die Katze Sie geschnappt hat. Und jetzt blieb sie stehen. Felix vorn dran. Ich habe damals davon abgesehen, dem Direktor von deiner abenteuerlichen Geschichte Mitteilung zu machen, weil du krank warst. Aber wenn du jetzt wieder mit diesen Hirngespinsten ankommst, dann... Sie sprach nicht weiter, sondern ging die Treppe hinunter. Bitte, bitte hören Sie mir zu, Frau Schmidt-Gössenwein, rief ich und hielt sie am Ärmel fest. Sie machte sich los. Ich kann und will dir nicht zuhören. Es reicht. Sie riss die Tür auf und wäre beinahe mit Michalski zusammengestoßen, der uns mit Boss an der Leine entgegenkam. Er hakte die Leine auf und Boss schnüffelte ausgiebig am Rock von Frau Schmidt-Gössenwein. Halten Sie gefälligst den Hund von mir fern, der sabbert mich ja voll. Sie marschierte über den Hof, während Michalski im Schulgebäude verschwand. Ich lief hinter ihr her. Sie müssen mir sagen, was damals auf dem Turm passiert ist. Was wurde aus Hulda? Vor der Baumgrube blieb sie stehen und drehte sich zu mir um. Hulda? Ich kenne keine Hulda. Doch, Hulda Stechbart, die böse Lehrerin, die verflucht war und in eine Katze verwandelt wurde. So einen Blödsinn habe ich ja noch nie. Sie brach ab, strauchelte, schrie, Hilfe! Und war weg. In die Grube gefallen. Aber warum? Es hatte so ausgesehen, als hätte sie einen Schubs bekommen. Doch außer mir war niemand da. Ich stürzte auf das Loch zu, da lag sie auf dem Rücken. Den rechten Arm hatte sie in einem Winkel ausgestreckt, der nicht sehr gesund aussah. Über ihre Stirn rann Blut. Frau Schmidt-Gössenwein, können Sie mich hören? War sie tot? Ich lief über den Hof, riss die Eingangstür auf und schrie, Herr Michalski, Herr Michalski, kommen Sie schnell. Zuerst erschien Boss. Anscheinend dachte er, ich wollte mit ihm spielen, denn er sprang fröhlich bellend um mich herum. Herr Michalski, Frau Schmidt-Gössenwein hatte einen Unfall. Endlich tauchte der Hausmeister auf. Was ist los? Frau Schmidt-Gössenwein ist in die Grube gestürzt. Kann die nicht lesen? Ich hab da extra ein Schild hingestellt. Ist doch Vorschrift. Schnell, ich glaube, sie ist tot. Brummelt folgte mir Michalski auf den Hof. Er warf einen Blick in die Grube, sagte laut, verdammte Scheiße, und zog sein Handy aus der Hosentasche, um einen Krankenwagen zu rufen. Das hättest du eigentlich auch machen können, Junge, sagte er, als er vorsichtig in die Grube kletterte. Hab mein Handy nicht dabei, dann wärst du der Erste. Er beugte sich über Frau Schmidt-Gössenwein und hielt ihr einen Finger an den Hals. Die lebt noch, wahrscheinlich ohnmächtig. Boss stand neben mir, beide schauten wir in das Loch. Der Hund winselte und zog den Schwanz ein, genau wie in der Nacht, in der ich Wache halten sollte. Und da war er auch wieder, dieser ekelhafte Geruch, diese Mischung aus Moder und faulen Eiern. Ja, dieser Geruch wird Felix noch oft begegnen und immer wenn dieser Geruch auftaucht, passiert etwas Schreckliches. Und jedes Mal sieht es so aus, als sei Felix schuld an all den Katastrophen, die noch passieren werden. Tja, und dann begeht er einen schwerwiegenden Fehler. Er vertraut sich Dr. Witzel an. Und dann wird wieder jemand geschrumpft. Aber ich verrate euch nicht, wer. Dankeschön. Ah, super.
Das war Timing. Ich glaube, dass den großen Spaß, den Sabine Ludwig selber beim Vorlesen hat, das spürt mir ja ab. Sie ist auch ausgezeichnet worden schon als Lesekünstlerin des Jahres, zu Recht, wie ich finde. Wer noch ein Buch kaufen möchte oder sich eine Unterschrift geben lassen möchte, hier um die Ecke ist der Büchertisch. Dankeschön.
jetzt kann ich anfangen. Ah, hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner spontanen...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.